Kokoko, der erfrischend andere Talk zu aktuellen Compliance- und Corporate Governance-Themen.
Na, Herr Galster, wie steht's denn um die Kokoko bei euch in Deutschland?
Es gibt bemerkenswerte neue Entwicklungen und wir haben Themen zuhauf. Nicht nur die ständig weiter verschärften Sanktionen, die letztlich auch eine Compliance-Herausforderung sind. In der aktuellen Krise haben es Compliance und Corporate Governance allerdings schwer.
Vor fundamentalen Problemen standen wir wegen der Klimakrise und der Pandemie ja schon zuvor. Jetzt muss man in der Summe wohl von existenziellen Risiken sprechen.
Stimmt. Und diese wirklich brenzlige Lage führt uns leider auf weltpolitischer Ebene vor Augen, was man nicht nur als Unternehmer, sondern auch als staatliches Gemeinwesen so alles falsch machen kann. Hier wie dort werden Risiken unterschätzt, strategische Fehlentscheidungen getroffen und aus Handelspartnern werden unerwartet Gegner. Plötzlich stellt man fest, dass man sich nicht global optimiert, sondern in gefährliche Abhängigkeiten begeben hat.
Und dabei Vorsorge und eigene Absicherung hat schleifen lassen. Also suboptimales Risikomanagement. Aber nun sagen Sie schon, was gibt es Neues in Sachen Kokoko und lassen sich insoweit gewisse Parallelen ziehen?
Parallelen ist sicherlich zu hoch gegriffen, aber es gibt einige Fingerzeige. In Deutschland bekommen wir in absehbarer Zeit einen neuen Corporate Governance Codex. Die öffentliche Anhörung interessierter Parteien ist schon abgeschlossen. Und wie soll ich es sagen, die Themen sind uns beiden wohl bekannt. Man könnte fast meinen, irgendjemand habe uns zugehört.
Jetzt sagen Sie nicht, euer neuer Kodex beschäftigt sich mit der Nachhaltigkeit?
Doch.
Und mit den Folgen des Wirecard-Skandals?
Yep.
Wow, der Wahnsinn. Für uns gibt es momentan noch keine Ankündigung, den österreichischen Kodex anzupassen. Aber wir haben bei der Nachhaltigkeit ja schon letztes Jahr einen Punkt gemacht und wir hatten auch kein Wirecard. Wir haben eher Kurze und Urlaubsinseln.
Keine Sorge, die Änderungsvorschläge bei uns sind kein Hexenwerk. Bei der Nachhaltigkeit haben eben viele den Trend der Zeit erkannt. Die übrigen Änderungen beruhen in erster Linie auf dem Nachziehen gesetzlicher Neuerungen aus den letzten Monaten.
Und was kommt da jetzt? Sollen deutsche Unternehmen künftig die Auswirkungen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit auf Mensch und Umwelt stärker berücksichtigen oder gar die ökologische und soziale Nachhaltigkeit als Unternehmensziel verfolgen?
Volltreffer, Frau Kahle. Genau das wird kommen. Die Regierungskommission war so eifrig, dass man fast meinen könnte, die Nachhaltigkeit würde jetzt zum wichtigsten Governance-Thema überhaupt. Der Entwurf betont das schon fast zu stark. Aber letztendlich wird die Nachhaltigkeit ein ganz wichtiges Thema für gute Unternehmensführung werden, jetzt auch im Kodex.
Und die anderen Themen?
Die wichtigsten Änderungen sind sicherlich als Folge des Wirecard-Skandals zu bewerten. Zur Stärkung des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems sollen das interne Kontrollsystem, das Risikomanagement und das Compliance-Management künftig ein integriertes System bilden. Zudem wurde die Rolle des Prüfungsausschusses durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität aufgewertet. Ein Prüfungsausschuss ist nun für alle börsennotierten Unternehmen verpflichtend. Er soll künftig mindestens 2 ausgewiesene Finanzexperten als Mitglieder haben und er soll enger mit dem Abschlussprüfer zusammenarbeiten.
Wenn euer neuer Kodex verabschiedet ist, können wir uns das ja genauer anschauen. Aber was können unsere Unternehmen in der jetzigen Situation tun oder mittelfristig ändern?
Wenn wir 2 Jahre zurückblicken, haben wir seinerzeit versucht, unsere Risiken irgendwie zu managen, aber vor allem uns immer weiter zu optimieren. In diesen Zustand wollen viele wieder zurück.
Aber jetzt sind wir seit 2 Jahren dauerhaft und zunehmend im Krisenmodus und Krisen scheinen einfach die neue Normalität zu werden.
Mit der Folge, dass wir ständig die Prioritäten verschieben müssen und so wichtige Themen auf der Strecke bleiben.
Also doch eher schlechte Zeiten für Compliance und Corporate Governance?
Lassen Sie uns kurz bei den Prioritäten bleiben. Vor 2 Jahren hatten die Korruptionsbekämpfung, die Bekämpfung der Geldwäsche und die Nachhaltigkeit in der Politik, aber auch im Wirtschaftsleben einen vergleichsweise hohen Stellenwert erreicht.
Weil die Korruption die wirtschaftliche Entwicklung gerade in der dritten Welt verhindert, weil mit der Geldwäsche kriminelle Aktivitäten finanziert werden und weil wir ohne Nachhaltigkeit beim Klimaschutz und den Menschenrechten nicht vorankommen.
Ich bin versucht zu sagen, Sie sagen es, Frau Khalil. Wir waren also auf einem guten Weg. Mit Einsätzen der Pandemie haben wir unserer Gesundheit oberste Priorität gegeben. Wir haben versucht, uns zu schützen, Kontakte gemieden und aus dem Homeoffice gearbeitet.
So gesehen sind sogar neue Compliance-Regeln zum Schutz der Gesundheit dazugekommen. Und auch wenn diese nicht jeder begrüßt hat, sind wir mit Masken, Abstand halten und Impfen relativ gut durch die Zeit gekommen.
Und die Regierungen in den betroffenen Ländern haben sehr viel Geld ausgegeben, die Pandemie zu bekämpfen und gleichzeitig auch die Wirtschaft zu stabilisieren.
Geld, das jetzt an anderer Stelle fehlt.
Kaum bricht der Krieg in der Ukraine aus, stecken wir neue Milliardenbeträge in die Rüstung und beschleunigen die Energiewende. Sowohl der Zustand unserer Bundeswehr als auch die Nutzung der Windkraft, beides läuft schon seit Jahren nach dem Motto, halb zog sie ihn, halb sank er hin. Denken Sie nur an das viele militärische Gerät, das nicht verfügbar ist, oder die Offshore-Windparks, die ohne Anschluss an Stromtrassen nichts nutzen.
Genehmigungsverfahren und Investitionen sollen ja jetzt beschleunigt werden. Gleichzeitig findet ein Umdenken statt. Weg von fossilen Brennstoffen und vor allem raus aus der Abhängigkeit von bestimmten Energieträgern und Lieferanten.
Dass man dafür aber erst ein, in Anführungszeichen, Feindbild braucht, ist eigentlich traurig. Da hätten wir früher und von ganz allein drauf kommen können.
Für viele war ja schon Greta ein Feindbild. Beschleunigte Energiewende und die Modernisierung der Verteidigung kosten halt sehr viel Geld. Geld, das an anderer Stelle fehlen wird.
Vielleicht lernen wir etwas daraus.
Was genau? Vorausschauender zu handeln und präventive Maßnahmen nicht zu vergessen? Unser Risikomanagement insgesamt zu verbessern?
Alles auf einmal. Jedenfalls von allem etwas. Insoweit können die Politiker von erfolgreichen Unternehmern lernen.
Denken Sie jetzt an funktionierende Compliance- und Corporate Governance-Systeme?
Im weitesten Sinne ja. Natürlich können solche Systeme eine Krise nicht vermeiden oder auch nur aufhalten, aber sie helfen, solche Krisen zu meistern und nicht schon beim ersten Windzug umzufallen.
Vor allem helfen sie, nicht in Hektik zu verfallen. Wie lautet die oberste Maxime beim Risikomanagement? Existenzgefährdende Risiken sollen frühzeitig erkannt werden.
Genau so ist es. Amerikanische und britische Geheimdienste warnen vor dem Einmarsch in die Ukraine und wir glauben die mehr vom Manöver in Weißrussland. Oder denken Sie zurück an den Wirecard-Skandal. Ausländische Medien weisen darauf hin, dass bei Wirecard irgendetwas nicht stimmen kann. Und unser Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht stürzt sich auf diese Medien, statt den Vorwürfen nachzugehen.
Das sind jetzt aber auch ganz besondere und ganz besonders gravierende Beispiele, Herr Galster.
Finden Sie? Also ich hätte da noch viele mehr. Der Punkt ist aber, wenn man sich nicht systematisch und kontinuierlich mit den Risiken beschäftigt, ist es häufig schon zu spät. Und das beste Risikomanagementsystem nützt nichts, wenn man seine Warnungen ignoriert.
Was vermag ein gut funktionierendes Risikomanagementsystem zu leisten? Und wo stößt es gegebenenfalls an seine Grenzen?
Gegenfrage. Was sollen Managementsysteme überhaupt leisten?
Nun, sie sollen helfen, sich systematisch mit einem bestimmten Thema zu befassen. Beginnend mit der Analyse der Ist-Situation und der Suche nach Schwachstellen und Risiken. Im nächsten Schritt überlegt man sich Maßnahmen, um diese Schwächen abzustellen. Diese beobachtet man, ob sie wirksam waren und was dann noch zu korrigieren ist. Ziel des gesamten Prozesses ist es, kontinuierlich Verbesserungen zu erzielen.
Das hätte ich nicht kürzer sagen können, Frau Khalil. Jetzt braucht man zusätzlich noch etwas Flexibilität und ein paar Ressourcen, um gegebenenfalls ad hoc mit plötzlichen Schwierigkeiten umgehen zu können. Und fertig ist das Managementsystem.
In Bezug auf das Risikomanagement klingt mir das etwas zu simpel. Risiken treten oft plötzlich und unerwartet auf. Außerdem gilt für viele Risiken, dass sie teils überhaupt nicht beherrschbar sind, jedenfalls für die Betroffenen.
Wo Sie recht haben, haben Sie recht, Frau Khalil. Je nach Themenschwerpunkt des Managementsystems ist seine Wirksamkeit mal größer und mal weniger groß. Ein klug angelegtes Qualitätsmanagementsystem wird definitiv Mängel schneller erkennen helfen und die Ausschussrate reduzieren. Einzelne sogenannte Ausreißer wird es aber dennoch geben. Ganz ähnlich ist es mit den Compliance-Management-Systemen. Selbst wenn es State of the Art betrieben wird, kann es trotzdem einzelne Fälle von Non-Compliance geben.
Im allgemeinen Risikomanagement steht man vor dem Problem, dass es Risiken, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, gibt, die sich praktisch gar nicht beherrschen lassen. Gegen andere, wie beispielsweise Wechselkursschwankungen oder Cyberattacken, kann man sich ein Stück weit selbst absichern. Nur bei Risiken, die eher hausgemacht sind, zum Beispiel wegen fehlender interner Kontrollen oder anderer organisatorischer Schwächen, kann man gegensteuern.
Wenn man nur die, wie Sie sagen, hausgemachten Risiken in den Griff bekäme, wäre uns ja schon geholfen. Ausreichender Versicherungsschutz, das Vermeiden von Abhängigkeiten aufgrund von Single Sources in der Beschaffung.
Hört, hört.
Ja, auch Unternehmen machen solche Fehler und vielleicht noch Informationssicherheitskonzepte in einer robusten IT-Umgebung können sich als geradezu segensreich erweisen. Nur machen muss man es halt kontinuierlich und systematisch.
Das Aktienrecht fordert ja genau deshalb, dass der Vorstand ein Überwachungssystem einrichten muss, das existenzielle Risiken für das Unternehmen frühzeitig erkennt. Inwieweit verträgt sich das mit dem viel zitierten unternehmerischen Denken?
Es kommt wie immer auf die Dosis an. Unternehmerisches Handeln birgt per se Risiken in sich und zielt in erster Linie auf Chancen und geschäftlichen Erfolg. Wer keine Risiken eingeht, wird auch keinen Erfolg haben. Wer zu viele Risiken eingeht, wird zwangsläufig scheitern.
Bei den Compliance-Risiken scheint es mir besonders schwierig, die richtige Balance zu finden. Unternehmen tun sich schwer, ihre Compliance-Management-Systeme richtig zu dimensionieren. Ging bisher alles gut, wird weiter darauf vertraut, es werde schon nichts passieren.
Ich teile Ihre Einschätzung vollkommen. Vorausschauend zu handeln ist eine Investition. Und gerade bei der Compliance ist ihr Wert nur schwer in Euro zu fassen. Ich glaube, wir müssen insgesamt mehr vom gewünschten zukünftigen Ergebnissen zurück ins Jetzt und Heute denken, mit einem risikoorientierten Ansatz. Dann finden wir auch die richtige Dosis.
Risiko- und Compliance-Management sind unbestritten wesentliche Bestandteile einer guten Corporate Governance. Und so gilt für die von börsennotierten Unternehmen jährlich abzugebende Erklärung zum deutschen bzw. österreichischen Corporate Governance Codex wohl ähnliches. Da ist das Ziel ebenfalls von vornherein bekannt. Die Erklärung im nächsten Jahr. Darauf könnte man von Anfang an hinarbeiten und gegebenenfalls Korrekturen sogleich vornehmen. Erst recht, wenn man, so wie jetzt bei euch, schon Änderungen des Codex kommen sieht.
Wenn Sie so wollen, bilden unsere Corporate Governance Kodizes eigene Managementsysteme ab. Sie beinhalten ein Regelwerk, zu dem man sich Jahr für Jahr aufs Neue öffentlich erklären muss. Und man sieht ja, die meisten Unternehmen sind eindeutig darauf aus, ihre Corporate Governance kontinuierlich zu verbessern.
Schon verblüffend, wie eng und vielfältig Compliance und Corporate Governance sowie das Management von Risiken wieder einmal miteinander verknüpft sind.
Sie sagen es, Frau Khalil, Sie sagen es.